Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 775. Heute mit der Review zu WWE Night of Champions. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Saladin Koban. Wunderschönen guten Tag, Saladin.
Wunderschönen guten Tag, grüß dich, Olaf, hier aus Berlin.
Ja, schöne Bist Grüße aus. Ja, ich bin ready? Auf jeden Fall ready für die Review. Wir hatten natürlich gestern eigentlich eine Show zur besten Fernsehzeit, wenn wir auch tropische Temperaturen draußen gehabt haben und vielleicht einige von euch ja vielleicht doch lieber irgendwo draußen gewesen sind, anstatt im Drinnen vorm Fernseher. Nichtsdestotrotz, WWE Night of Champions stand auf dem Plan. Es sollte ein neuer King gekrönt werden, eine neue Queen. Und wir hatten auch den Three-Way mit Gunther, Sami Zayn und Cody Rhodes natürlich auf dem Plan. Da haben wir auch in der Preview schon drüber gesprochen. Bevor wir jetzt gleich zu dem Rundown hier kommen, nochmal ganz kurz die Hinweise. Also, wenn ihr uns unterstützen möchtet, mehr von uns haben möchtet, schaut unbedingt bei Patreon, bei Steady oder auch bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbei. Wenn ihr uns einfach so unterstützen möchtet, was anderes für euch haben wollt, schaut bei Holy vorbei, kauft da im Shop ein. Links findet ihr wie immer in den Beschreibungen. Und wenn ihr Fragen an uns habt oder uns gerne Feedback schicken möchtet oder auch whatever mit uns Kontakt aufnehmen möchtet, dann kommt auf unseren Discord-Server oder schreibt uns einfach eine Mail an fragen@headlock.de. Da freue ich mich dann auch drüber, wenn wir davon was von euch hören. Ansonsten natürlich auch das Tippspiel nicht vergessen. Auch da geht es natürlich dann wieder ordentlich ab, was WWE und auch was AEW angeht. Und AEW ist nämlich das Stichwort. Wir haben natürlich auch die Review zu AEW Forbidden Door auf dem Plan. Da werden David und Markus Gronemann am Dienstagabend natürlich die Review aufzeichnen. Das heißt, die wird dann wahrscheinlich, naja, ich bin ganz ehrlich, bemessen an der Länge, die die beiden immer an den Tag legen. Wahrscheinlich wird die Review dann am Mittwoch zeitnah online gehen, weil wenn die abends aufnehmen, dann ja, wird es ein bisschen knapp werden, das Ding dann so schnell online zu stellen. Deswegen werden wir sehen, wahrscheinlich dann Mittwoch auf jeden Fall sicher. So, lieber Saladin.
Höchste Qualität wie immer von den beiden.
Genau das. Das wird wahrscheinlich wieder 2 Stunden Brocken werden, der euch da erwartet für die AEW-Sickos, wie man so schön sagt. Ja, Night of Champions. Sicherlich nicht ganz so Wrestling-intensiv, wie es Forbidden Door werden wird, aber Saladin natürlich.
Wird so ähnlich aussehen wie Markus.
Ja, genau. Vielleicht wieder Holzer vielleicht so ein bisschen. Nein, aber wir hatten natürlich schon hier großen Aufbau und wenn wir in Riyadh sind, da schwebt natürlich auch schon so ein bisschen WrestleMania in der Luft. Wie hast du hier nicht den Build-Up, sondern das Bühnenbild, wie hast du das Publikum diesmal wahrgenommen, so als erste Frage?
Gut, ich habe es sehr stark jetzt mit dem Rumble verglichen natürlich. Wir waren ja bei dem Parkhaus-Rumble und jetzt haben wir, ja, aber es fand da statt, ja, es war ein Parkhaus-Ambiente. Aber jetzt, ich fand es insgesamt...
Parkplatz, nicht
Parkhaus. Parkplatz, ja, gut. Bleiben wir im Detail. Aber richtig, ich fand eigentlich insgesamt war es vom Publikum her gut. Ich fand so der Build-Up an sich auch zu dem PLE an sich sehr gut und die Show an sich sehr gelungen im Grunde. Und natürlich gab es ein paar Matches, wo man gemerkt hat, da war die Crowd sehr ruhig. Ich glaube, darüber werden wir noch ein bisschen reden. Aber vor allem der Main Event und dann auch das Ende des Main Events, glaube ich, hat dafür gesorgt, dass wir eventuell über diesen PLE noch in ein paar Jahren noch sprechen werden, weil es doch eine große Überraschung am Ende gab. Wie hast du das gesehen?
Ich habe es so ähnlich gesehen. Also ich bin da sehr kritisch mit der Crowd. Ich habe das Gefühl gehabt, die Crowd hat sich sehr speziell seine Lieblinge rausgepickt und da dann auch mitgechantet, gerade was die Entrances angeht, da waren sie drin. Aber so richtige Stimmung kam für mich auch während der Matches sehr, sehr selten auf. Also speziell bei den Frauenmatches, die haben halt komplett drunter gelitten, dass da gar nichts passiert ist auf den Rängen. Du hattest natürlich jetzt auch den harten Kontrast. Wir waren zuletzt noch in London und in Europa unterwegs, wo die Leute mitgegangen sind, gesungen sind. Du hast das Gefühl, du bist im Fußballstadion. Hier hast du mal so zwischendurch auch so random Chants einfach gehabt, ne? Ich weiß gar nicht, in welchem Match es gewesen ist, wo auf einmal, ich glaube, es war im Rollins-Breaker-Match, wo du auf einmal so Ole-Ole-Chants gehabt hast und dich gefragt hast so,
ja,
why, ne? Und this is awesome. Trademarks wurden nicht mitgegangen wirklich, da wurde nicht drauf reagiert. Ich finde, dass einige Matches massiv darunter gelitten haben, dass die Zuschauer gesagt haben, wir lassen uns berieseln, wir sind aber nicht wirklich dabei. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist oder ob es an meinen Ohren gelegen hat, fandst du auch, dass wir teilweise ein bisschen Tonprobleme auch beim amerikanischen Kommentar gehabt haben? Also am Anfang haben beide Mikros bei Corey Graves und Michael Cole geknallt, geknarzt, wie man so schön sagt. gut, im Main Event, da gab es noch den Crash. Dann hatten wir auf einmal Michael Cole ganz weit weg und Corey Graves hat ihm dann das Mikro gegeben. Ist dir das auch aufgefallen, so diese Abmischungsprobleme ein bisschen?
Mir ist das auch aufgefallen. Und ich würd vielleicht noch einen Punkt sagen. Du hast ja gesagt, die manchmal sind die nicht mitgegangen richtig mit den Chants. Ich hatte das Gefühl, dass manche Charaktere der Crowd nicht so bekannt waren. Bei Trick Williams gegen Ricky Saints ist mir das so ein bisschen aufgefallen. Beide Charaktere, da war die Crowd so ruhig und auch bei den Female Matches war so ruhig, dass eventuell diese Charaktere noch gar nicht so bekannt im Publikum waren. Weil es ja auch schon große Matches für die waren. Den Punkt, den muss ich auch sagen, gerade bei Rollins gegen Bron Breakker, da hat es mich so ein bisschen überrascht, dieser Chant. Das konnte ich nicht nachvollziehen. Das sind ja schon eher etabliertere Charaktere. Aber ja, das war, ich sag mal so, herausfordernd. Ich fand ja auch, das hatte ich dir gesagt, Clash of Italy, der PLE war nicht so stark, aber die Crowd war unglaublich into. Und ja, das war diesmal so ein bisschen der Kontrast, würde ich sagen.
Ja, aber das auf jeden Fall. Ne? Also da, wir sprechen immer wieder darüber, dass eine gute Crowd kann ein mittelmäßiges Match zu einem guten Match machen. Hier hat es wirklich drunter gelitten. Und du hast auch teilweise gemerkt, auch eine Tiffany Stratton, als sie reinkam, gar keine Reaktion bekommen, hat dann nochmal hier so gestikuliert, Leute, jetzt macht mit. Und dann kam so ein bisschen was, aber jetzt auch nicht wirklich. Also deswegen habe ich gerade WrestleMania angesprochen. Ganz kurz, da habe ich halt wirklich schon meine Angst gehabt. Okay, wenn wir das jetzt 2 Tage haben und wir werden sehen, wie viel Anteil internationaler Fans da ist, dann wird WrestleMania eine ganz schön merkwürdige Geschichte in meinen Augen.
Also ich glaube, WrestleMania ist noch ein bisschen hin. Da würde ich schon sagen, ich stimme dir aber zu, bei Jade ist es mir auch aufgefallen, sie hatte auch Probleme, Heel-Reaktionen zu ziehen, wo sie mal versucht hat für die Crowd. Und ich hatte das Gefühl, die Crowd kennt einfach diese Charaktere nicht. Früher hätte man gesagt, die Charaktere sind nicht over genug. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, es sind mehrere Probleme, die da zusammenkommen. Und zu WrestleMania, vergiss nicht WrestleMania, da wird ein größerer Build-Up sein. Es werden größere Stars auch eingeflogen werden. Ich bin mir 100% sicher, dass wir The Rock dort sehen werden, weil diese Riyadh-Geschichte oder die Saudi-Arabien-Geschichte, das ist ja so, das ist ja nicht nur auf Pro Wrestling, Sports Entertainment, sondern es gibt ja Boxen etc. etc. Und da sieht man immer bei diesen großen Events, dass da viel internationale Stars kommen. Und das wird bei der WWE, denke ich, ähnlich sein. Natürlich, für uns, sage ich jetzt mal, Traditionalisten, ist das ja schon auch ein Novum. Ich weiß gar nicht, ob so viele hinreisen werden. Ich glaube schon, dass es auch innerhalb der Community da schon auch einen kritischen Blick darüber gibt. Und manche sich das einfach auch nicht leisten wollen. Und im Endeffekt kann es auch mal bequem sein, das zu Hause anzuschauen. Aber natürlich war der Parkplatz-Rumble von der Crowd technisch ja besser als das. Obwohl da auch schon, so fand ich, da gab es ja auch so Abfucks mit den Lichtern und so Sitzplätzen, da sah es irgendwie sehr leer aus. Das war auch nicht so, die war auch nicht so ganz rund, muss man sagen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke.
Ja. Naja, springen wir mal in den Event rein, weil hier haben wir natürlich dann gleich auch das Opening-Match gehabt. Wir wussten, die Final-Matches des King and Queen of the Ring würden hier die Show eröffnen. Und wir beginnen auch gleich mit Jey Uso gegen Obafemi. Und da waren die Fans natürlich mit dabei, muss man sagen. Ne? Also Jey Uso durfte noch mal eine extra Runde einlegen. Ich habe wieder so ein bisschen mit den Augen gerollt, während ich mir das angeschaut habe. unglaublich lange Entrances. Also ich habe jetzt nicht mitgestoppt, wie lang der Entrance von Jey Uso ging. Aber das waren doch garantiert 6, 7, 8 Minuten. Obafemi mit seinem Strut, die Leute haben mitgemacht. Das hat für mich gepasst. Dass die Stimmung da gewesen ist, habe ich erstmal gedacht, ach guck mal, da ist ja was passiert und da geht ja was. Und ich habe auch ganz ehrlich am Anfang gedacht, ach guck mal, das wird ein längeres Match. Es wird ein großes Match. Wir haben den Stare-Down der erstmal der beiden gehabt. Und das hat sich in dem Augenblick tatsächlich für mich ein bisschen groß angefühlt. Wie ging es dir da?
Ähnlich, weil halt die Entrance schon der Build-Up so groß war. Ne? Das hat locker 13 Minuten gedauert. Wir waren schon, glaube ich, im Event 11 bis 12 Minuten, dann hat das Match überhaupt angefangen. Und da war ja der Hype-Level noch da. Ne, da war die Crowd auch da und man hat 2 interessante Stars gesehen im Endeffekt, wo man gesagt hat, okay, King of the Ring, ich musste an deinen Tipp denken bei dem Match. Ich habe wirklich sehr lange an deinen Tipp gedacht. Ja, manchmal ist das ja so, ne? Und war dann ganz glücklich, als dann Obafemi den Kampf gewonnen hat. Und insgesamt glaube ich, dass da auch eine gute Chemie zwischen den beiden geherrscht hat. Das fand ich so, war mein Eindruck. Das hatte schon etwas, wo man sagen kann, da kann man noch deutlich mehr rausholen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
Genau das. Also das ist auch so ein bisschen mein Problem hier mit dem Ding. Ich hätte ganz gern mehr von dem Match gesehen. Das ging nur knapp 8 Minuten und es hat sich dadurch für mich so ein bisschen wie ein besseres Raw-Match angefühlt. Ne? Das war auch, weil du hast nicht das Gefühl, dass du genug Zeit bekommst, um dich wirklich in dieses Match hineinzuversetzen, dich hineinzusteigern. Das ging relativ klar los. Jey Uso mit seinen Punches, dann der Letzte, der nicht so richtig eine Wirkung hat, Ober mit dem Shoulder-Tackle und da wird eindeutig klar, so wenn Jey Uso zuschlägt, dann macht das ein bisschen Schaden. Und wenn der Ober dich einmal über den Haufen rennt, dann bist du gleich raus. Dann musst du mich erstmal aus dem Ring flüchten und muss ich dann wieder bekrabbeln. Und das war natürlich dann hier auch so die Geschichte eigentlich, ne? Dass ich quasi Jey Uso immer wieder der Attacken erwehren musste und ganz, mit ganz schnellen Kontern eigentlich hier zurückkommen musste. Die Offense von ihm war natürlich relativ limitiert, was aber auch natürlich logisch ist hier auf eine gewisse Art und Weise, weil wenn jetzt ein Jey Uso einen Obafemi durch die Gegend suplexen würde, werfen würde, was er ja eh nicht besonders viel macht, würde das ein bisschen merkwürdig sein, sondern es waren dann sehr oft die Superkicks, es waren die Schläge, im hinteren Verlauf waren es dann natürlich auch die Splashes, die hier angesetzt worden sind und Obafemi, der die aber weggesteckt hat, dann auch mal mit der Kraft, mit dem Chokeslam zum Beispiel gekontert hat. Andere Frage, haben sie dich gehabt, als wir dann diese Reihe von Super, von Uso-Splashes bekommen haben? Also wir hatten ja dann erstmal den Spear, wir hatten dann den ersten Splash, wo dann Jey Uso durchgerollt ist quasi, weil er dann Schmerzen an den Rippen gehabt hat, dann noch ein Splash obendrauf und dann für den knappen Two-Count und dann gleich den Sleeper hinten dran. Haben sie dich da ein bisschen gehabt? Hast du zwischendurch an mich gedacht und gedacht, oh nein, der Olaf hat doch recht?
Also bei dem dritten Splash war ich schon sehr unsicher, ja. Aber ich hatte immer so dieses, was ich im Hinterkopf hatte, er muss strong sein für den nächsten Gegner im Endeffekt. Und als er dann auch alles blockiert hat, ist das auch eine Storytelling vom Match. Dachte ich mir, okay, es wäre jetzt verwunderlich, wenn er jetzt trotzdem gewinnt einfach. Weil er ja schon ein paar Mal es verhindert wurde, ja. Und es war knapp, ja, beim dritten wurde ich leicht unsicher. Aber dann kam Obafemi zurück.
Ja, ich mochte das ganz gern, wie man das hier auch dargestellt hat. Auch, dass ein Jey Uso das hier wollte, so in dem Sinne, nachdem er dann Nearfall kam, wo dass er ihn dann direkt ins Sleeper genommen hat, das fand ich gut. Und es macht dann auch Sinn, dass man hier einen Obafemi stark aussehen lässt, der sich hier rauspowert und nicht aufgibt, auch noch nicht mal einen Ansatz dazu zeigt, sondern eher nochmal den Willen zeigt, ich will hier das Ding holen. Und dann gab es ja im Prinzip diese Running Uppercuts, der zweite sah ein bisschen merkwürdig aus. Dann wurde hier der gute Jey Uso nochmal durch die Gegend geschmissen und im Anschluss gab es dann den Fall from Grace und das war dann eine ziemlich klare Kiste hier, wenn man das dann so sieht. Ja, ich kann damit leben, wir haben keinen Eingriff von Brock Lesnar bekommen, noch nicht mal ein Statement oder sonst irgendwas, also da haben wir gänzlich daneben gelegen, was das angeht, war ja auch sehr stark gerüchtet, aber kein Brock Lesnar da, lieber Saladin.
Leider ja, ich denke, man hebt sich das dann doch für den SummerSlam auf, ja, ich meine, wir wissen ja immer noch gar nicht, ob er jetzt aufhört oder nicht. Ja, das war jetzt ein Teil der Storyline, das muss man ja auch mal ehrlich sein. Auch WrestleMania war im Endeffekt dann doch eine Storyline. Natürlich, du hast es, glaube ich, beim Preview schon gesagt, der SummerSlam, seine Wahlheimat, da könnte man das vermuten, aber jetzt wird es ja erstmal nicht. Man könnte auch ein Triple Threat machen, man kann da irgendwie schon noch was machen, aber vielleicht wird es ja doch noch zur Series gehen und dann mal schauen wir mal. Die Aktien, vielleicht wollte man das aufheben, vielleicht will man halt das auch vielleicht für WrestleMania nächstes Jahr aufheben.
Mal schauen.
Warum nicht? Ja.
Ja.
Ansonsten,
vielleicht
nur einen Satz. Jey Uso, letztes Jahr wurde er so ein bisschen kritisiert, auch für diese, dass er halt nicht lange Single-Matches machen kann, wenn man jetzt auch sieht, 8 Minuten. Daran muss ich so ein bisschen gerade denken, als du es ausgeführt hast. Das war ein gutes 8-Minuten-Match. Aber weißt du, ich meine? Ob er dann doch diese längere Geschichte macht. Aber ich war positiv überrascht, dass er überhaupt diesen Spot wieder bekommen hat, weil ich habe damit nicht mehr fürs Erste erstmal nicht damit gerechnet.
Ja, also am Ende geht es ja in erster Linie auch darum, nicht, dass Jey Uso stark ausgesehen hat, sondern dass Obafemi stark ausgesehen hat. Das war das Ziel hier an der ganzen Geschichte. Und ich glaube auch deswegen hat man es ein bisschen kürzer gehalten, weil natürlich in der Kürze kannst du so ein Monster wie Obafemi eindeutig und prägnanter stark darstellen. Der hat alles gefressen, was Jey Uso ihm entgegengeworfen hat. Wie gesagt, das 3 Splashes, den Sleeper, die Superkicks, alles gefressen. Ja, auch diesen einen Splash, den er quasi mit dem Chokeslam gekontert hat, was ihn abkriegt, das haben wir auch bei NXT schon mal gesehen, den er abkriegt, dann aber Jey Uso direkt am Schlawittchen packt und dann den Chokeslam verpasst. Ging hier eindeutig um die Dominanz des Obafemi. Das war die Story, das hat gut funktioniert. Match war für mich doch ein bisschen weekly-mäßig, bin ich ganz ehrlich. Wenn dann das große Titelmatch von Opa kommt, möchte ich da ein bisschen mehr Drama sehen. Aber gegen wen er dieses Titelmatch dann einfordert, das hat er ja noch offen gelassen. Es gab ja danach dieses Post-Match-Interview mit Byron Saxton und da hat er ja nur gesagt, hier, Jey Uso, ne, du kannst das Schicksal nicht besiegen. Ich oder 1000 Spitznamen hier, ne, ich bin der Auserwählte, der King of the Ring und ich bin der Mountain to Climb und was er nicht alles gesagt hat, aber er hat noch nicht ganz klar sich geäußert, wen er hier herausfordern wird. Ich glaube aber, wenn wir Richtung Main Event schauen, ich glaube nicht, dass es Sami Zayn sein wird, sondern ich, außer ja, oder? Warum das wäre schon ein bisschen awkward. Ja, ich glaube, ja, das wäre auch so der billige Ausweg, also jetzt nicht böse gemeint, das wäre halt der schwächere Gegner, aber es würde nicht zu Obafemi passen.
Ja, vor allem kann man sich vorstellen, dass vielleicht auch Sammy dann dran glauben müsste. Dann wäre er wirklich so ein Übergangs-Champion. Aber ich glaube, zu Sammy habe ich später im Main Event noch was zu sagen. Aber ja, es macht schon
Ja.
Sinn mit Roman Reigns. Big Match, Big Boys, Land of the Giants.
Ja, und du kannst da auch natürlich die ganze Geschichte von Obafemi dreht sich ja auch darum, dass er diese Herausforderung will, dass er den Kampf und die Jagd haben will. Und dann suchst du dir eben den Top Dog aus. Und wer der Top Dog ist momentan, wenn man sich Champion anschaut, das ist halt eben Roman Reigns. Und wir kommen damit zum nächsten Match, beziehungsweise erstmal zum nächsten Segment, weil bevor wir hier zu Io Sky gegen Liv Morgan und dem Queen of the Ring Finale übergehen, gab es erstmal noch Danhausen. Und Danhausen hat erstmal hier Riathausen begrüßt und hat dann angekündigt, dass er seine Experimente ja weitergeführt hat. Und ja, ein bisschen Geld bekommen hat. Aber das Problem ist ja, dass er da mit dem Judgment Day sich angelegt hat. Das wissen wir ja, die ihm Geld geliehen haben. Und die alle nicht besonders glücklich darüber sind. Und dann kam Liv Morgan raus und die beiden haben sich hier dann noch ein bisschen gestritten. Es gab auch die Ohrfeige von Liv Morgan gegen Danhausen und dann wurde Liv Morgan verflucht. Und da wusste ich schon, okay, dein Tipp ist richtig an der Stelle, obwohl das da nicht so richtig reingespielt hat in das Match, wenn man ehrlich ist.
Ich hätte gesagt, dieses Segment hätte man vielleicht auch hinter der Backstage machen sollen, vielleicht auch. Na, also, das hat halt irgendwie so null gepasst. Es wirkte antiklimatisch irgendwie.
Ja.
Und wo war eigentlich Judgment Day? Bis auf Liv Morgan, ja?
Tja. Die haben Urlaub gemacht vielleicht irgendwo. Ich weiß es nicht.
War
Also,
in San Francisco? Ich weiß es auch nicht.
aber ich habe mir halt auch hier gedacht, so, das ist jetzt kein Segment gewesen, was ich unbedingt gebraucht hätte, weil es ja auch keinen direkten Einfluss auf das Match gehabt hat. Also Liv Morgan hat ja dann im Nachgang nicht verloren, weil Danhausen sie verflucht hat, sondern weil Io Sky sie klar besiegt hat. Und für mich war das eher so ein bisschen, tatsächlich hat es so ein bisschen die Stringenz des Events unterbrochen, so ein bisschen. Und das hat mich tatsächlich gestört, obwohl ich Danhausen sehr mag.
Also
Aber.
man kann natürlich sagen, weil sie hat verloren, weil er sie verflucht hat. Das könnte man natürlich bei WWE Storytelling könnte man das schon verbreiten und dann könnte die Fehde einfach eins zu eins weitergehen, obwohl die Fehde zwischen Io Sky und Liv Morgan eigentlich in eine ganz andere Richtung geht. Sie hat den Champion besiegt, ist Queen of the Ring geworden und wird jetzt beim SummerSlam auf sie aufeinandertreffen, hat sie ja beim Match auch gleich angekündigt. Man hat das Gefühl, man wollte Danhausen dabei haben. Er ist ja doch ein Charakter, der beim Teil des Publikums sehr gut ankommt. Ich finde, dass das genau die richtige Abrundung ist. Man braucht auch solche Charaktere in der Show. Es können nicht alle die Topstars und alle wollen Champion werden. Man braucht auch die Abwechslung. Das war schon immer so. Aber in dieses Segment, in diese Storyline hat er nicht gepasst. Nur weil sie bei Judgment Day ist, muss er nicht jetzt da rauskommen. Und wenn, dann hätte man halt bei SmackDown oder Raw Backstage was gefilmt, hätte man es hier gebracht. Da hätte man auch gesagt, das war ein Riad. Hätte am Ende doch auch keinen interessiert, ja. Also,
Ja.
wo es dann aufgenommen wurde.
Also mein Problem war halt hier, weil du gerade gesagt hast, man kann die Storyline natürlich fortsetzen. Natürlich wird man das jetzt fortsetzen, weil jetzt,
Ja,
glaube ich, fast jeder vom
aber.
Judgment Day schon verflucht ist. Aber es hat ja hier im Match, hat es ja keine Rolle gespielt. So, das war so ein bisschen mein
Ja.
Problem an der Stelle. So, weil du hast nicht gemerkt, dass sie verflucht ist. Also sie ist nicht plötzlich über ihre Schnürsenkel gestolpert oder sowas. Oder es hat plötzlich dieses Feuerwerk in der Ringecke gegeben oder sowas. Sondern am Ende vom Tag hat Io Sky hier sie klar besiegt. Im
Ja,
Schlusspunkt.
und vor allem hätte man, also wenn, dann hätte man jemand vom Judgment Day herauskommen sollen. Sie hätte die Oberhand gehabt und dann kommt er raus, verflucht sie, Io Sky nutzt das aus und macht den Pin. Dann hätte
Ja.
man da was Logisches gehabt. Das ist einfaches Storytelling. Ich weiß nicht, warum das in der WWE vielleicht nicht überlegt wurde. Wir werden es in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht hören, warum oder auch warum auch nicht. Und das Match hat auch, fand ich, da war die Crowd schon zum ersten Mal sehr ruhig, habe ich das Gefühl.
Ja, die war sehr, sehr raus. Auch beim Entrance von Io Sky gab es gar keine Reaktion. Und
Null,
ich habe gedacht so,
null.
was ist denn mit euch verkehrt? So, Io ist doch gerade eine von den Top-Babyface-Damen, die wir im Roster haben. Und die kommt halt raus und macht ihren Trademark-Fingerpoint-Move. Und die Leute reagieren gar nicht drauf. Und auch die ist irgendwie da am rumwehen. Leute, unterstützt mich. Und das tat mir
Also
tatsächlich auch fast ein bisschen leid, wenn ich ehrlich
das
bin.
tat mir auch leid. Ich meine, man darf nicht vergessen, es ist ja so eine Entwicklung. In den ersten Jahren war es ja so, oder ich glaube, erst ab dem zweiten, dritten Event durften überhaupt Female Talents in Saudi-Arabien auftreten. Ich fand jetzt zum Beispiel, gestern hatten sie auch mal unterschiedliche Outfits. Davor hatte ich immer das Gefühl, alle sind irgendwie schwarz zum Teil gekleidet oder sehr, sind ja immer ein bisschen bedeckter. Heute war es, fand ich, deutlich bunter. Man konnte sie deutlich mehr unterscheiden. Und es ist ja immer noch eine Entwicklung und immer noch eine positive Entwicklung in dem Sinne. Ich glaube, beim Rumble war es auch schon etwas diverser, wenn ich mich nicht
irre. Ja, ja.
Aber das, ich hatte das Gefühl, die Crowd, also Evo Sky ist ja schon, die hat auch letztes Jahr wirklich einen großen Run gehabt. Das ist schon auch ein großer Name in dieser Division. Und Liv Morgan wissen wir alle. Ja. Und das hat mich so ein bisschen überrascht. So, das war so der erste Lapdown und die Crowd war nicht into. Die Crowd war nicht da bei diesem Match.
Ja, also wo du es gerade mit der Outfits angesprochen hast, die dann alle schwarz, das hatten wir letztes Jahr ganz krass bei Rhea Ripley gegen Raquel Rodriguez, die quasi fast
mit einem
Matching-Outfit rausgekommen ist. Aber beim Rumble war es besser. Und auch diesmal, wie du gesagt hast, wir sind weg, wenn wir uns ganz an die Ursprünge der Saudi-Shows erinnern. Weißt du noch, wo die diese weiten T-Shirts getragen haben und so. Das war ganz grauenvoll damals.
Nein, ja, ich will dazu, also das ist ja schon eine Entwicklung für unsere Standards jetzt. Natürlich ist das eine sehr minimalistische Entwicklung, ja. Aber für deren Entwicklung vor Ort ist das eine große Entwicklung. Und es ist ja schön, dass auch dort die Frauen und auch Männer Vorbilder, neue Vorbilder bekommen. Da tut die WWE schon etwas Gutes und Gott sei Dank wird es etwas diverser, finde ich. Weil es war dann schon manchmal sehr eintönig. Und das mit den T-Shirts, das war furchtbar, fand ich.
Ja,
das ist halt nicht eindimensional. Die sind halt vielfältig.
Lass trotzdem mal hier zum Match kommen, ne? Weil, wie gesagt, also für mich hat dieses Match massiv darunter gelitten, dass das vollkommen an der Crowd vorbeigegangen ist und die gar nicht drauf reagiert haben und damit auch die Match-Story gar nicht unterstützt haben. Und dadurch hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass die beiden gerade in der ersten Phase dieses Kampfes so ein bisschen durch die Aktionen gegangen sind, weil die Crowd gar nicht drauf reagiert hat. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte wirklich Probleme damit gehabt, da wirklich in dieses Match invested zu sein, weil die Crowd so wenig mitgemacht hat. Die beiden haben ja ein solides Match, gutes Match abgeliefert. Liv Morgan, die aggressiver zu Werke gegangen ist, eine Io Sky, die natürlich mit ihren schnellen Aktionen, mit den High-Flying-Aktionen gekontert hat, mit den Dives, aber auch dann eben eine Liv Morgan, die immer wieder mit ihren Trademarks mit dabei gewesen ist, sei es jetzt mit diesem Codebreaker vom Seil oder dann eben auch mit den Three Amigos, die wir gesehen haben. Also es war ein ausgeglichenes Match, das muss man auch mal sagen, bis hinterher dann was anderes kam. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber hattest du da auch so Schwierigkeiten mit, da reinzufinden?
Natürlich. Die Crowd macht eben schon mehr als 50% manchmal im Wrestling. Und das ist leider in so einem Fall leider ja gut und sauber geworkt. Es ging an mir so ein bisschen, genau wie du es gesagt hast. Man ist halt dann leider nicht invested. Und ich finde zum Beispiel auch beide sauber gewirkt haben.
Ja.
Ich fand zum Beispiel das andere Match, das Frauenmatch, weniger sauber gewirkt. Und hier war es eigentlich sehr sauber. Es sind zwei tolle Charaktere, die man eigentlich toll auch findet. Ein solider Build-up. Aber wenn dann die Crowd nicht dabei ist, dann ist das sehr schwierig.
Ja, und deswegen springe ich auch gleich so ein bisschen weiter zu dem Punkt, wo man dann vielleicht so ein bisschen hätte invested sein können. Da gab es ja irgendwann die Szene, dass ja Io Sky hier aufs Top Rope gegangen ist und Liv Morgan sie da runtergestoßen hat und Io Sky hat keinen Sturz nach draußen genommen, sondern sie ist quasi einfach eine Etage runtergefallen auf die Treppe und hat dann eine Knieverletzung hier erlitten, in Anführungsstrichen. Also sie hat ja eine Knieverletzung verkauft. Und da muss ich sagen, das hat sie auch in der Anfangsphase richtig, richtig gut gemacht. Er hat aufgeschrien, konnte plötzlich nicht mal aufstehen. Eine Liv Morgan ist aggressiv auf das Bein gegangen, hat auch ähnlich
wie bei einer
Charlotte Flair den Half-Boston Crab hier angesetzt. Und das war richtig gut. Da habe ich auch gesagt, ach, guck mal, jetzt, wir kriegen plötzlich eine Nuance, wir kriegen plötzlich eine Emotion hier in das Match rein. Und Io hat das toll gemacht am Anfang. Wie ging's dir da?
Ähnlich teile ich vollkommen deine Einschätzung und das bestätigt auch, sie ist auch eine tolle Workerin insgesamt, weißt du, ich meine. Und ich sage, die Match-Story, das war eigentlich alles grundsolide. Ich war invested. Ich wusste, dass Liv, wir hatten es ja bei der Preview schon gesagt, vermutlich nicht gewinnt und ich habe noch ein bisschen gehofft, aber mir war es klar, es wird sehr, sehr schwierig, dass da habe ich gesagt, okay, dein Tipp wird da definitiv. Und es war schlussendlich ein gutes Selling Point. Ich fand den Moonsault wie immer super und schade, dass die Crowd da nicht so dabei war, weil das ist immer schwierig. Danach gab es noch kurz die Promo, wo dann klar wurde, dass sie beim SummerSlam nochmal kämpfen werden gegeneinander. Ich hoffe, dass da die Crowd etwas mehr dabei sein wird, vielleicht auch etwas mehr Matchzeit bekommen werden, weil die beiden, finde ich, die Chemie war definitiv da.
Ich fand das von der Matchzeit daher eigentlich okay. 15 Minuten haben die beiden knapp bekommen. Das war fast doppelt so viel wie beim Opener. Das fand ich schon okay. Ich möchte ein bisschen Kritik hier noch äußern an den beiden, wie du schon gesagt hast. Ansonsten war das Match gut. Am Ende hat man diese Knieverletzung leider, wie ich finde, nicht konsequent durcherzählt. Weil dann gab es ja dieses Hin und Her, ne, und Io konnte dann nicht mal auftreten, konnte sich wirklich nur an den Seilen hochziehen teilweise. Und dann endet das Match halt eben mit einer Spanish Fly vom Top Rope. Super spektakulär, zweifellos. Und dann anschließend mit dem Moonsault, ne, dem Over the Moonsault von Io Sky. Natürlich konsequent, aber ey, wenn du kaputtes Knie hast, springst du kein Moonsault mehr. Das ist halt eine von den Aktionen, die am meisten aufs Knie geht und du springst auch keine Spanish Fly mehr.
Vielleicht weißt war du? Das gespielt, vielleicht hat sie das vorgetäuscht.
Ah, ich glaube nicht. Die hat, hat sie am Ende noch verkauft. Nee.
Hat sie es beim Jubel nochmal verkauft?
Ja, sie ist auch rausgehumpelt.
Okay, dann. Ja gut, dann ist die Spanish Fly schwierig dann zu verkaufen.
Nee, also das ist halt wieder so der Punkt, wo man dann so ein bisschen Selling und Wrestling-Ergebnis so ein bisschen voneinander trennen muss. Hat mir nicht so gefallen. Ich hätte es dann lieber gehabt, wenn man da vielleicht irgendwie einen Flashpin oder sowas, weißt du, so einen Einroller aus dem Konter heraus gezeigt hätte, um diese Knieverletzung noch so ein bisschen stärker darzustellen. Hätte ich mir gewünscht, trotzdem das Selling davor von Io Sky war top. Match war gut. Kann man hier so machen. Und wie du schon gesagt hast, das gab ja dann danach auch noch das kurze Post-Match-Interview. Und Io Sky hat sich gleich festgelegt. Also sie hat nicht nur gesagt, I'm the Queen. Und hat dann auch gesagt, wir sehen uns beim SummerSlam. Und das ist auf jeden Fall das erste Match, was jetzt festgesetzt ist. Das haben wir auch vermutet, Saladin, ne?
Absolut. Also das haben wir vermutet. Und ich glaube, ich freue mich drauf. Ich guck mal, ich bin gespannt, was jetzt noch die nächsten Wochen kommt. Liv Morgan ist ja schon immer eigentlich so ein Punkt, wo ich sage, die bereichert die Show. Der Charakter funktioniert sehr. Und ich bin auch froh, dass Io Sky wieder ein bisschen besser eingesetzt wird. Ja, bei WrestleMania, da war sie schon so eine Randfigur. Und da war das schon etwas traurig, ihre Entwicklung zu sehen.
Ja, aber jetzt Main Event beim SummerSlam, damit kann man dann auch ganz gut leben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie da den Titel holt. Wir kommen zum nächsten Match.
Ich hoffe nicht. Aber ja.
Jeder hat da seine Vorlieben. Aber nee, wir haben ja auf jeden Fall das Steel Cage Match zwischen Seth Rollins und Bron Breakker auf dem Plan. Steel Cage Match mit besonderen Regeln. Das hier war mit Pinfall, Submission oder eben auch Ring. Flucht über den Käfig durch die Tür. Hat aber jetzt keine große Rolle, muss man an der Stelle sagen, gespielt. Es gibt eigentlich eine einzige Szene, wo wirklich auch diese Ringflucht quasi ein Thema gewesen ist. Ansonsten haben die beiden hier, ja, die haben fast so ein Weapon-Steel-Cage-Match rausgemacht, oder? Weil beide erstmal auf dem Weg zum Ring hier ordentlich unter dem Ring gekramt haben und Sachen in den Ring geworfen haben. Mit den Stühlen, mit den Kendo-Sticks, Tische, die Mülltonne, die wir noch gehabt haben. Und ich fand diesen Einstieg sehr cool. Auch die Visuals, die man hier kreiert hat. Ne? Seth Rollins, der sich dann bei seinem Entrance den Stuhl genommen hat, ne, verkehrt rum und erstmal auf den Bron Breakker gewartet hat. Bron Breakker, der sich dann auch einen Stuhl genommen hat, ihm sich gegenübergestellt hat. Das fand ich so von der Visualisierung dieses Matches und von der Inszenierung auch mit den Kamerawinkeln sehr gut gelöst und hat gleich für mich so eine Intensität in das Ding reingebracht. Wie ging es dir?
Vor allem, ja genau, absolut, teile ich deine Einschätzung. Vor allem ja bei so einer Fehde, wo man eigentlich denkt, die hauen sich jetzt gleich auf die Fresse, war es genau eben das Gegenteil. Ja, beide ganz entspannt. Es ist klar, wir werden jetzt einen harten Fight haben. Wir werden jetzt sehr intensiv miteinander uns auseinandersetzen. Ich baue auf, ich setze mich hin und warte auf dich. Es sind wie so zwei wilden Westen, ja, zwei Gangswinger, ja, die so gegenüberstehen erstmal. Und das war wirklich toll erzählt. Tolle Psychologie am Anfang des Matches.
Ja, wie gesagt, also nach dem Motto, ja, wir also wie so zwei oder zwei Rennfahrer in den Startblöcken oder sonst irgendwas, so ein bisschen zurückgehalten.
Ja.
Aber gutes Storytelling, auch die Mimik von Rollins, auch von Breakker war da wirklich sehr, sehr gut. Ja, und dann ging es ja eigentlich auch schon relativ schnell hier los. Rollins in der Offensive erstmal, dann Bron Breakker, der zurückkommt und ausweicht hier mit den German Suplexes zweimal, wo ihn da durch den Ring wirft. Dann geht's in den Cage, es geht dann auch mit dem Gorilla Press nochmal in den Cage, dann wird der Kendo-Stick ausgepackt. Und man hat ja hier eigentlich so ein bisschen, wie soll man es denn sagen, man hat so ein bisschen gespiegelt, ne, die Offense eigentlich. Ne. Du hast erstmal so eine starke Anfangsphase von einem Bron Breakker gehabt, der dann auch die Gegenstände zum Einsatz gebracht hat. Und dann irgendwann kommt halt eben ein Seth Rollins zurück und kontert auf eine ganz ähnliche Art und Weise, nur mit seinen Aktionen. Und das mochte ich eigentlich ganz gerne. Also man hat hier sehr viel Tempo gleich zum Start gehabt, die Intensität war ordentlich. Und das hat für mich gepasst, oder? Wie ging's dir?
Auch eine gute Chemie. Das haben die jetzt bei dem anderen Match auch schon gezeigt, bei Raw und hier auch, finde ich. Das war jetzt eine andere Form des Matches, aber man hat gemerkt, ich finde, die haben die Gegenstände richtig eingesetzt. Es gab einmal diesen Stuhlschlag, den Spear gegen den Tisch. Es hat alles so ein bisschen, es war wie so ein Puzzlestück, das aber perfekt, finde ich, zusammengepasst hat, ja. Und das sind zwei gute Worker, wirklich, muss man sagen. Da kann man noch mehr von denen erwarten.
Ja, gut, also das, das können sie halt. Ne? Das haben wir uns auch ein bisschen erwartet. Deren Match bei Raw vor einigen Wochen war ja auch sehr, sehr gut. Und das hier war jetzt natürlich mit den Gegenständen eine andere Nuance. Und das hat dann für mich auch so gepasst. Und man hat es immer wieder unterstrichen, dass man sich hier eben hasst. Auch einen Rollins, der dann zum Beispiel die ganzen Stühle genommen hat und auf Bron Breakker draufgeworfen hat. Dann soll es irgendeine Aktion vom Top Rope geben. Und da war es aber schlussendlich der Frankensteiner, also Breakensteiner, wie man so schön sagt, ne? Von Bron Breakker dann oben runter vom Turnbuckle auf die Stühle. Und was ich dann auch ganz, was ich ein bisschen kreativ fand, war dann irgendwie dieser Versuch, wo Braun dann quasi den Kopf von Rollins so in den aufgestellten Stuhl gesteckt hat und dann so ein bisschen wie mit einem anderen Stuhl, wie mit einem Baseballschläger quasi ausgeholt hat. War nicht ganz ideal für mich vom Timing her, weil Rollins doch schon ein bisschen sehr früh weg gewesen ist, aber war zumindest so ein Zeichen, ah ja, guck mal hier, wir gehen so ein bisschen über die Grenzen hinweg. Ne? Wir wollen den anderen auch verletzen an der Stelle, nicht nur besiegen an der Stelle. Ne?
Ja, weil es war ja eine sehr intensive Fehde im Endeffekt.
Genau.
Ja. Und ich glaube, das hat da so ein bisschen zum Storytelling gepasst. Ich fand den Suplex sehr krass vom Top Rope. Ja. Das war schon eine ganz, ganz krasse Aktion, muss man sagen.
Davor war einmal der Versuch der Ringflucht übrigens hier von Bron Breakker, der dann einmal oben rüber gehen wollte und dann abgeholt worden ist quasi. Und ich finde diesen Suplex, das haben wir in der, ganz kurz, warte mal. Ganz kurz. Ich finde diesen Suplex halt immer so krass, weil das ja quasi wie ein Deadlift ist. Ne? Der Braun, der hing ja mehr oder weniger auf dem Turnbuckle und hat sich dann so ein bisschen abgestoßen, aber da brauchst du auch viel Vertrauen in deinen Mitstreiter im Ring, dass du dich da oben so runterwerfen lässt. Ne? Weil wenn Rollins das nicht ausreichend postet, also ausreichend Stabilität in die Aktion reinbringt, dann krachen die halt beide da unkontrolliert runter. Deswegen dann noch durch den Tisch. War schon eine krasse Aktion. So, jetzt du.
Absolut, teile ich deine Einschätzung. Sowas kann auch ein paar Jahre der Karriere kosten, ja. Ich fand den Spear und dann auch den Blade-Job von Bron Breakker. Ich war mir nicht sicher, ob der wirklich so geplant war.
Ich glaube, das war kein geplanter Blade-Job. Ich glaube, das war eine Platz von deiner Augenbraue.
Ja, weil das sah schon heftig aus, ne?
Ja.
Ich
glaube nicht, das ist eine ungewöhnliche Stelle für einen Blade-Job. Deswegen, genau. Also normalerweise machst du, Blade-Job zur Erklärung, wenn du die Verletzung dir quasi selber zufügst im Match. Das machen ja Wrestler mit versteckten Klingen gerne mal, im Wrist-Tape zum Beispiel oder woanders, teilweise auf dem Referee. Aber dann machen die es meistens eigentlich hier oben am Haaransatz, sodass es da blutet. Am Auge machen sie eher weniger, weil das natürlich auch, also zum einen ist keine schöne Stelle und zum anderen auch ein bisschen gefährlicher ist. Ne? Ich glaube, dass da irgendwas komisch gesessen hat, vielleicht bei dem Sturz. Wir haben auch gesehen, dass da der Tisch sich sehr merkwürdig in seine Einzelteile aufgelöst hat. Also da war wirklich so Splitter und auch ein Tischbein lag ja da rum. Da ist vielleicht einfach was blöd gelandet. Also das und der Augenbraue geht schnell. Also da brauchst du ja nur einen leichten Schlag. Und ich habe auch nicht gesehen, dass Rollins das jetzt the hard way hervorgerufen hätte.
Überhaupt nicht. Ja. Es sah nicht gut aus. Es sah sehr, sehr unschön aus. Und dann kam eigentlich schon der Finish, das Finish langsam, was ich sehr, sehr stark fand. Als er da so saß und dann guckt er so Rollins an. Rollins wollte ihm ja eigentlich schon das Finish verpassen und dann guckt er nochmal. Die haben die Blicke miteinander. Bron Breakker steht leicht auf. Seth Rollins geht ins Top Rope. Fantastisch, finde ich. Fantastisch, oder?
Ja, nee, das war super. Also wir haben erstmal, generell muss man sagen, beide sind aus ihren Finishers ausgekickt. Ganz wichtig, ne? Auch Breaker hat ja voll seinen Spear, Torpedo-Spear gezeigt, mehrmals in die Seile und dann den Spear. Da ist Rollins rausgekommen, genauso hat Rollins aber auch seine Kombination aus Pedigree und Stomp gezeigt und da ist auch ein Breaker rausgekommen. Also auch das zeigt natürlich nochmal die Relevanz, die dieses Match und diese Intensität, die Fehde gehabt hat, ne? Dass man sowas rauskommt. Und am Ende war das halt wirklich so wie, ja, okay, jetzt gutes Storytelling und wir bringen das Ding jetzt hier zu Ende an der Stelle, aber es muss halt was Besonderes sein. Und dann gab es halt eben diesen Avalanche Stomp, also den Stomp vom zweiten Seil, wenn ich mich jetzt komplett täusche, war es ja.
Ja, zweiter.
Ne? Und dann das Finish. War für mich ein richtig gutes Match. Also da, ich habe gedacht, da ging noch ein bisschen mehr. Aber es war ein sehr gutes Match. Soweit gehe ich auf jeden Fall an der Stelle.
Es war ein sehr gutes Match. Es war jetzt auch der Abschluss dieser Fehde. Wenn ich es richtig verstanden habe, Seth Rollins, dann hat er noch auf dem Cage noch gejubelt. Ich fand das, er hatte hier jetzt wieder bei der Crowd, er hat da schon funktioniert. Und insgesamt, man hat das Gefühl, er ist ein sehr, sehr großer Star. Einfach ein großer TV-Charakter, der heute da ist. Er wird ja jetzt zum Main Event gehen, zu einem Championship-Match. Das hat er ja so ein bisschen angekündigt.
Mal gucken.
Er hat das ja gesagt bei der
Pro.
Ja. Und ich finde, es wäre auch wieder Zeit, dass er sich mal da wieder hinbewegt. Interessant wäre es natürlich gegen wen.
Ja, aber gut, das wird ja wahrscheinlich, also hier das Match gegen Roman Reigns wäre das natürlich. Ne? Also gegen den schießt er schon die ganze Zeit. Also Rollins würde klar jetzt nicht Richtung SmackDown wechseln. Aber
Oberfemi?
Genau, deswegen, ich glaube, dass halt Seth Rollins erstmal hier noch in die zweite Reihe rutschen wird. Und dann im Nachgang vielleicht da eine Rolle spielen wird. Ich glaube nicht, dass Rollins jetzt schon das Title-Match bekommt.
Denkst du, die machen jetzt nochmal einen Rückkampf beim SummerSlam?
Mal gucken, ja wo der Weg dahin führt. Du darfst auch nicht vergessen, wir haben mal zwei Abende vom SummerSlam, ne? Also
ja. Ich
könnte mir vorstellen, dass ein Rollins gerne würde, aber dass wir hier eben auch noch die Problematik mit der restlichen Bloodline ja haben. Und wenn man sich angeschaut hat, was nach Raw passiert ist, was nicht ausgestrahlt worden ist, da hat man Oberfemi und auch einen Rollins hier schon miteinander gegen die Bloodline positioniert. Also für mich sieht das alles stark danach aus, als würde man hier die Wege kreuzen. Deswegen könnte ich mir zum Beispiel sowas vorstellen wie Rollins gegen einen Jacob Fatu oder Rollins gegen einen Jey Uso an der Stelle. Nur das ist jetzt komplett out of the blue, das ist mein Gefühl. Ich glaube nicht, dass man ihn jetzt in dieses Title-Picture mit Roman Reigns und Oberfemi reinwerfen wird. Weil das ist für mich auch gesetzt. Das ist das andere Match, was für mich gesetzt ist. Ich glaube nicht, dass Oberfemi auf Sami Zayn gehen wird, sondern ich glaube, dass er gegen Roman Reigns gehen wird, weil er das schon nach WrestleMania angekündigt hat. So. Aber schauen wir mal. Werden wir auch in den nächsten Wochen sehen. Sollen wir weitermachen?
Ja. Sehr gerne. Trick Williams.
Genau. United States Championship on the line. Trick Williams begleitet von Lil Yachty gegen Ricky Saints. Und Ricky legt hier gleich los, noch bevor die Ringglocke geläutet hat. Es geht ein bisschen zur Sache zwischen den beiden. Und dann wird ja auch irgendwann Ricky Saints hier aus dem Ring geworfen oder rollt sich aus dem Ring vielmehr, schnappt sich dann von Lil Yachty dessen Kendo-Stick, den er wie immer dabei hat. Dann schlägt er damit auf die Ringtreppe ein und das sieht dann der Referee halt eben nicht, weil er mit Trick Williams beschäftigt gewesen ist. Er hört nur den Knall und Ricky Saints zeigt ja einmal den Ally I Cheat I Steal Move von Eddie Guerrero quasi, wirft sich auf den Boden und Lil Yachty wird der Halle verwiesen. Und danach geht das Match quasi so richtig los. Fand ich okay. Ich finde, Lil Yachty kann das ein bisschen besser spielen. Ich finde, der ist mir nicht theatralisch genug, weißt du?
Ja, und ich will am Ende zu ihm noch was sagen, nach dem Match, was da noch passiert ist.
Ja.
Aber ich fand, hier war die Crowd wieder, das muss man leider wirklich sagen, so ruhig. Das Anfangs, sorry, ich fand es einen Tick zu lang, was passiert ist. Und dann fing es so ein bisschen an. Aber es war, ich will nicht sagen Lowlight, aber es war schon sehr schwach.
Also sehr, sehr schwach fand ich es nicht. Ich fand es eigentlich bemessen dafür, was wir erwartet haben, fand ich es eigentlich okay. Es ist auch tatsächlich ein bisschen länger fast schon gegangen, als ich befürchtet hatte mit 10 Minuten. Ich fand, das war okay, aber es hat halt massiv drunter gelitten, dass die Crowd gar nicht dabei gewesen ist. Da kam so ein bisschen Whoop That Trick und so. Aber es war so ein bisschen Abspulen. Ne? Und dann Ricky Saints für mich in seiner Offense ein bisschen planlos. Es ging ja dann so in die Ringabsperrung mit den Rippen und dann hat er so ein bisschen den Rücken bearbeitet. Aber es hat irgendwie keinen richtigen Effekt gehabt. Dann kam auch mal ein Trick Williams wieder zurück, auch mit diesem Bookend, den er dann da gezeigt hat, also im ersten Bookend vom Boden aus, wo die Crowd einfach gesagt hat, ey, fuck it, ist uns egal, was du da für ein Bookend zeigst. Ne? Ist doch wurscht. Ne? Dieser DDT von Ricky Saints, den er dann gezeigt hat, also diesen Revolution DDT. Auch komplett untergegangen und dieser Elbow, den kann er sich auch sparen. Ich finde, der sieht halt so, dieser Reverse Elbow quasi, wo du aufs zweite Seil steigt oder aufs dritte Seil steigt und so nach hinten springt, hat halt für mich keinen Impact.
Macht auch keinen Sinn.
Nee.
Also es ist einfach. Aber ich finde, guck mal, zwei junge Worker kriegen jetzt eine Chance bei einer PLE. Klar, jetzt haben die Pech, dass die Crowd nicht wirklich dabei ist. Aber eigentlich ist es da so, da könnten sie sich jetzt mal richtig zeigen. Weil viele Blicke sind auf sie gerichtet. Und jetzt so, wenn man das sich betrachtet, ich glaube, der eine muss noch an seinen Work Skills arbeiten. Und der andere funktioniert einfach nicht so ganz noch. Ne? Er ist eigentlich sehr ein Charakter, der schon sehr populär ist. Er ist immerhin Champion. Es ging ja hier um etwas auch.
Ja. Yeah.
Und ich muss sagen, am Ende, das mit Lil Yachty, diese People's Elbow.
Da müssen wir gleich drüber sprechen. Machen wir gleich. Wir müssen erstmal das Match hier vielleicht abschließen, damit wir das auf jeden Fall, nur damit wir zum Schluss kommen. Ne? Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ricky versucht dann, nachdem er nochmal so ein Knee zeigt, versucht er dann eben nochmal den Revolution DDT. Trick weicht aus und konnte dann am Ende sehr schnell oder auch so ein bisschen sang- und klanglos irgendwie nach diesem frühen Nearfall, den wir da gehabt haben, mit dem Trickshot, mit dem Trickknee. Und dann ist es halt relativ abrupt vorbei. Das hat mich auch so ein bisschen gestört. Also, und dann hat sich ja Ricky Sainz noch so ein bisschen beschwert im Nachgang. Und dann kam mir Liliati raus. Und dann durfte der Liliati auch nochmal was zeigen. Und da habe ich mir auch gedacht, so, why? Dann hat er halt so einen komischen People's Elbow gezeigt. Und es tut mir so leid, wir haben das mal bei Snoop Dogg gesehen. Da war das schon merkwürdig. Hier war es genauso merkwürdig, oder? Also das hätte ich nicht gebraucht.
Das hat überhaupt nicht funktioniert, finde ich. Das wirkte sehr antiklimatisch. Ich finde auch, das war wieder so, wir machen etwas, damit irgendwas viral geht. Aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Es sah nicht gut aus. Es hat auch wirklich keinen, nur weil er jetzt am Anfang weggeschickt wurde und jetzt will er sich da, also das war für mich so aus dem Nichts. Und ich weiß auch nicht, ob diese Momente, das würde mich wirklich, ob die wirklich so viral gehen. Weil man versucht ja immer so diesen Outside, diesen Rappern oder anderen Influencern so diese Plattform zu geben, damit sie einige Moves dann zeigen, die dann viral gehen. Aber funktioniert das denn immer so? Gehen die wirklich viral? Weil ich hatte hier das Gefühl, das wirkte doch ziemlich wie ein Lapdown, ja. Und auch antiklimatisch. Hat einfach keinen Mehrwert gehabt, ja. Ich weiß auch nicht, ob das dem Charakter der Liliati hilft. Ich meine, er ist ja in dieser Show ein Charakter, ein TV-Charakter. Ich weiß nicht, ob das Trick Williams irgendwie hilft. Und auch ob Ricky Sainz ist da sowieso der Nebenakteur, einfach sowas gemacht, damit er das dann posten kann. Hey, Liliati hat ein People's Elbow gezeigt. Ja. Das ist mir ein bisschen sehr dünn. Ich weiß nicht, ob das moderne Wrestling 2026 ist, wo man Influencer halt so einsetzt. Aber es wiederholt sich langsam auch sehr stark. Und ich will echt ich würde gerne mal die Zahlen sehen, weil ich sehe das kritisch. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, also es hat vor allem in meinen Augen Ricky Sainz geschadet, der halt aussieht wie ein Trottel an dem genau. Punkt. Ich brauche das auch nicht. Und ich bin übrigens letztens von einem Hörer korrigiert worden, was das Wort antiklimatisch angeht, weil es heißt gar nicht antiklimatisch übrigens, weil du es jetzt mehrfach verwendet hast. Es heißt tatsächlich antiklimaktisch, weil es von Klimax kommt und nicht von Klima.
Ja.
Aber das ist tatsächlich so. Also ich habe mir das auch so angewöhnt, deswegen sage ich das gerade ganz kurz.
Ja, gerne, gerne. Also gut, weil wir sind auch im Englischen antiklimatic, ja.
Ja.
Aber ja.
Ne? Aber ich benutze das auch und ich versuche es irgendwie aus meinem Wortschatz wieder rauszulöschen und neu reinzufügen. Aber es ist mir gerade so aufgefallen, als du es gesagt hast, entschuldige. Aber ich bin da bei dir. Ich brauche das auch nicht wirklich hier, diesen Move am Ende. Ich finde dann Ricky Sainz, schadest du damit. Das bringt nichts. Der ist gerade im Aufbau quasi und dann muss er sich hier noch da für den Rapper hinlegen. Liliati, ich finde den ja eigentlich ganz okay, so als Begleiter und das passt auch irgendwo. Aber hier in dem Zusammenhang hat er mir gar nicht gefallen in dem Match. Also, als er des Rings verwiesen worden ist, hat mir das Drama gefehlt. Als das hier kam, hat es auch so von der Aura gar nicht funktioniert. Es war halt wirklich so wie ein Fan, der irgendwie so eine blöde Aktion zeigt.
Ja, erstmal war die Ausführung war auch nicht gut. Ja, das mal vom Dänischen her. Und es ist halt, es ist ja immer noch ein C-Charakter in dieser Show. Und dieser C-Charakter kriegt dann am Ende so den Moment, den Hauptspot nochmal nach dem Match. Das funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, warum man das machen muss. Ja, also ich verstehe, warum die es machen. Aber ich hinterfrage, ob das wirklich diesen Mehrwert hat, was sie sich erhoffen.
Ja, absolut zu Recht. Und die Frage ist eben auch, warum braucht eigentlich Babyface Trick Williams eigentlich hier einen Manager, der dann am Ende nochmal, also der seine Gegner mit dem Kendo-Stick angreift und am Ende die nochmal schlägt.
Passt eigentlich auch nicht so. Viel zu gimmickyhaft. Ja. Viel zu gimmickyhaft. Ja. Und Face braucht das natürlich nicht.
Ja. So, Tiffany Stratton gegen Jade Cargill haben wir noch auf dem Plan. Women's United States Championship on the line. Wir haben schon gesagt, also Tiffany Stratton hier gar keine Reaktion. Jade Cargill auch gar keine Reaktion, so wirklich. Und das Match an sich war auch so ein bisschen eine Pflichterfüllung von beiden, aber hier hat es auch einigermaßen geholpert. Man hat gesehen, dass Tiffany Stratton sich bemüht, mit ihrer Athletik das Maximale aus einer Jade Cargill rauszuholen. Wir haben aber auch immer wieder mal so kleinere Holperer gesehen, Unsauberkeiten, sei es jetzt beim Bossman Slam, den wir da gehabt haben, auch teilweise bei Griff- und Move-Abfolgen, schon dieser ganz frühe Sunset-Flip, der hat eher so schlecht als recht funktioniert. Andere Aktionen wirkten dann wiederum so ein bisschen gepostet, wie wir es so oft haben. Wie ging's
sag
dir
doch
da?
Was, mach's doch lieber kürzer, sag, was hat denn bei ihr funktioniert? Ja, anstatt bei Jade Cargill zu sagen, was nicht funktioniert hat. Ja, es ist leider ein Charakter, der halt die Skills nicht gut drauf hat, ja. Und das merkt man einfach, ja. Es wirkt einfach leider ein bisschen zu unsauber alles. Nicht alles, aber ein Teil davon. Ich fand dieses Match, also das war ein Smackdown-Match.
Ja.
Da war gar nichts. Klar, wieder die Crowd. Ich fand auch, das hat ja, wie gesagt, gleich am Anfang, beide haben ja versucht, Reaktionen zu ziehen. Die eine Heel, die eine Babyface und leider hat das überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob wir zum Finish kommen sollen.
Wir können also hier, glaube ich, über, also wir, was ich noch ansprechen wollte, ist, was ich auch grauenvoll fand, diese Crucifix Driver, der gar nicht funktioniert hat, ja, von Tiffany Stratton, wo sie halt überall gelandet sind, nur nicht im Pinfall. Das ist richtig. Ja. Und ja, am Ende ging es natürlich dann noch ordentlich wild zur Sache. Mich würde interessieren, wie lange Chelsea Green schon unterm Ring gesessen hat und wie man die reingeschmuggelt hat. Das finde ich immer ganz spannend, weil die hat ja dann am Ende noch eingegriffen, als dann ja auch B-Fab und Michin hier mit dabei gewesen sind. Und vor dem Match irgendwie. Ne? Die kommen, das ist ja oft so, dass die dann quasi so mit Hoodie oder wie auch immer dann so als Ringcrew quasi getarnt werden und dann so einen kleinen Bildschirm unterm Ring haben, damit sie sehen, wann das passiert. Ja, am Ende ging es auf jeden Fall wild durcheinander. Ne? Wie gesagt, B-Fab, Michin haben eingegriffen, mal wieder uneffektiv, wie sich das gehört. Chelsea Green wurde in den Ring geholt von einer Jade Cargill und war dann schon fast in so einer Manager-Pose, was mich so ein bisschen gestört hat. Oder die ist immer eine Wrestlerin. Ne? Die ist keine taffe Wrestlerin irgendwo, aber die ist trotzdem eine Wrestlerin.
Ja, und auch das mit der, also die Referee, weißt du, das ist so eine ganz, also es hat nicht so richtig funktioniert. Die eine, die Referee wird abgelenkt, dann eingegreifen, das ist ja eigentlich so ein bisschen Classic. Aber es wirkte alles so ein bisschen holprig, sag ich jetzt mal dazu, ja. Und nicht flüssig, sondern nicht rund. Und ich dachte mir so, okay, Chelsea Green, da war ja schon ein leichter Pop da, muss man schon sagen. Ja. Dann hat sie so diesen Ring, den Gürtel da irgendwie reingetan, dachte, was kommt da jetzt, ja? Ja, ist also. Und dann kam Charlotte mit einem ganz crazy Outfit, sehr bunt auf jeden Fall.
Ja.
Das ist mir so ein bisschen aufgefallen, die das dann verhindert hat, dass dieser Gürtel eingesetzt wurde gegen Tiffany Stratton. Und danach hatten wir den Prettiest Moonsault. Der sah eigentlich ganz nett aus.
Ja.
Ich weiß nicht, wie du das Finish empfandest. Wir können ja kurz dann zwei Sätze sagen, wo wir diese Charaktere sehen, wie es weitergeht, weil das war so belanglos leider.
Ja. Ich sehe, also, dass wir ein SummerSlam-Match zwischen Charlotte und Jade Cargill bekommen werden. Das ist schon seit mehreren Wochen gerüchtet auch, dass das irgendwie geplant ist. Das hat man jetzt mit diesem Belt-Shot ja quasi, den es ja dann auch noch gegeben hat von Charlotte gegen Jade, hat man das nochmal unterstrichen. Also ich bin mir sicher, dass Jade Cargill jetzt auf Rache sind. Nach den letzten Wochen, wo sich das hier eh schon angedeutet hat, ist das jetzt sozusagen der Ausrufezeichenpunkt, den wir hier haben. Und ich bin jetzt gespannt, was wir mit Chelsea Green und Tiffany Stratton anfangen. Also mit Chin und B-Fab, die dürfen weiter die Aktion von der Jade Cargill versaubeuteln hier. Aber
findest du, dass die harmonieren? Findest du, dass diese
Nein, Action, gar nicht. Nein.
Oder? Das muss man doch einfach mal sagen. Und die sind auch nicht erfolgreich. Also,
nein,
die sind ja zusammengekommen und dann hat sie erstmal ihren Titel verloren.
Ja.
Da dachte ich mir so, okay, was will man denn mit der armen Jade Cargill? Ja, die ist ja sowieso schon ein schwieriger Charakter. Also schwierig in dem Sinne, dass sie ihre Skills nicht in dem Level beherrscht, wie man sie präsentiert, ja. Ein toller Look, definitiv. Und wir hatten ja, glaube ich, bei der Preview gesagt, bei dem Build-Up war eigentlich viel Eingriff da. Ja, da waren ja viele andere Charaktere da und jetzt hat man das sogar konsequent zu Ende erzählt. Aber ich fand das Finish, was ist so passiert? Wir haben uns das so angeguckt und dann gedacht, okay, das hätte doch auch wirklich bei SmackDown stattfinden können.
Ja, total.
Das haben wir doch hier, das hätten wir wirklich nicht gebraucht und es tut mir ja so ein bisschen leid. Da sind ja interessante Charaktere dabei. Das ist ja auch eine relativ solide Story. Aber man muss sich mal überlegen, was man mit dieser Faction macht. Wenn jetzt beim SummerSlam die wieder verlieren, wenn sie da wieder eingreifen, wo soll denn das hinführen mit dieser Faction? Oder mit diesem Charakter?
Ich weiß es nicht.
Ja, also. Und bei Tiffany, dieser Babyface-Run, da bin ich gespannt, ob der so funktioniert, wie sie sich das erhofft. Weil da ist, fand ich auch, da sehe ich auch sehe ich Defizite, wenn man es ganz hart analysiert.
Das ist halt so ein bisschen das Problem. Tiffy funktioniert als Babyface halt fast gar nicht. Die verliert jegliches Charisma. Cool. Die hat keine Ausstrahlung mehr. Die kommt, also die ist einfach, auch mit ihrem Look, ist die halt eigentlich ein geborener Heel. Ne, die soll arrogant sein, die soll sagen, ey, ich bin so pretty und so. Und das macht die aus. Und sobald du ihr das nimmst und auch diese Aggressivität, die sie dann auch früher an den Tag gelegt hat, dann fehlt ihr was. Und ich finde sie gerade auch so von der Ausstrahlung her, so langweilig, wie ich sie schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen habe. So lange ist sie nicht dabei, übertrieben formuliert, aber ihr wisst, was ich meine.
Aber letztes Jahr mit Charlotte, das war die Fehde, wo viele sich, das war ja schon wirklich ein Highlight. Das muss man schon sagen, oder? Sogar bei Unreal wurde es dokumentiert.
Ja, ja, das hat besser funktioniert, aber da hat man auch mehr Charakter bei ihr gezeigt. Oder hat das mehr?
Da war sie sehr heelisch. Da war sie sehr heelisch, weil sie halt als Heel auch besser. Und da hat sie sogar den Pinfall gehabt, hat dann einen A-Charakter mit Charlotte besiegt, würde ich sagen. Oder einen Charakter, der wirklich sehr groß in dieser Division ist. Und ich dachte, das wird jetzt die dominante Frau der nächsten Jahre in dieser Division, ja. Ähnlich vielleicht wie Charlotte halt das jahrelang gemacht hat. Und jetzt ist sie da, wo sie ist. Du hast es schön gesagt, sehr farblos. Sehr, sehr farblos, unabhängig vom Outfit. Sehr farblos.
Ja.
Und Charlottes Outfit, das muss man schon sagen. Ich weiß nicht, was das sollte. Das sah schon sehr crazy aus.
Ja, die tobt sich ja gerade so modetechnisch ein bisschen aus. Aber ich bin bei dir. Also wir haben natürlich viel, viel höhere Ansprüche an eine Tiffany Stratton gehabt, als es dann tatsächlich jetzt aktuell da zu sehen ist. Ne? Und das ist schon wirklich, ja, bitter. Das war übrigens, das Match der beiden war nicht beim SummerSlam, es war bei WrestleMania übrigens.
Ja, hatte ich SummerSlam gesagt?
Ich glaube, du hast SummerSlam gesagt.
Nee, okay.
Deswegen.
Nee, WrestleMania quasi.
Okay.
Toller Build-up.
Nee, und deswegen, also von daher, ich bin jetzt, also ich, was ich mir jetzt wünschen würde, weil wir haben jetzt so ein bisschen was, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Chelsea ist ja immer noch, die war ja der erste Women's US Champion, ne, und die hat ja so eine besondere Beziehung zu dem Belt. Und dieser Moment, als sie den Belt da aus diesem umgefallenen Podium und aus diesem Polster da befreit hat, oder als sie da drauf geguckt hat, da habe ich gedacht, mal gucken, ob das so hält. Ne? Chelsea ist kürzlich erst zum Babyface geturnt und ich glaube auch, dass die Leute sie lieber als Babyface sehen würden. Aber zugleich kann man jetzt vielleicht auch eine Tiffy wieder zum Heel turnen und sagen, also mit Hilfe von Chelsea, so nach dem Motto, nee, du kriegst mein Belt halt nicht, das ist mein Belt, hau ab, du bist nur eifersüchtig auf mich und so. Und das wäre dann vielleicht so eine Midcard, Undercard-Fehde Richtung SummerSlam zwischen den beiden, wenn man das so erzählen möchte und die beiden auf der Card haben möchte.
Hört sich sehr gut an, auf jeden Fall. Man muss auf jeden Fall dem einen Charakter deutlich mehr Tiefe wiedergeben. Oder in irgendwas gehen. Irgendwas. Und da wäre ein Heel-Turn. Und ich glaube auch, die zwei hätten auch eine gute Chemie. Ich finde, so als Team funktionieren die ja schon. Und mal schauen, wie sie gegeneinander stehen. Bei einer großen Fehde, sagen wir mal so.
Ja. Also ich bin gespannt darauf, wie das hier weiter vonstatten gehen wird. Das Match an sich war sehr vergessenswert, muss man hier an der Stelle einfach ganz klar sagen. Wenig vergessenswert war das Main Event Match, was wir hier gehabt haben. Undisputed WWE Championship on the line, Cody Rhodes gegen Sami Zayn, gegen Gunther. First Fall, First Submission, Tour Finish. Und ja, hier war die Stimmung wieder da. Ne? Da war auch Big Fight 4, Sammy, der hier im entsprechenden Outfit rausgekommen ist, die Reaktionen gezogen hat, wo ich mir gedacht habe, das ist ja fast wie die Hart Foundation in Kanada. Ne? In USA wird er ausgebuht, in Saudi-Arabien wird ihm zugejubelt. Cody Rhodes, die großen Reaktionen bekommen. Ja, du, Entschuldige.
Nee, spreche ich euch zu Ende.
Nee, Cody Rhodes, die großen Reaktionen bekommen. Ein Gunther, der halt ausgebuht worden ist. Also hier war Stimmung da.
Ja, absolut. Und ich muss sagen, ich habe mir das im Nachgang auch mir vorgeworfen bei der Preview, dass wir das nicht bedacht haben, dass Sami Zayn in Saudi-Arabien ja ein Face ist. Den Gedankengang hatte ich überhaupt nicht im Kopf, weil er hat ja, ich glaube, bei dem Parkplatz-Rumble war er ja auch auf einmal im Main-Event oder hat einen Championship-Kampf bekommen, aus dem Nichts. Und er ist halt in Saudi-Arabien, weil er halt arabischer Herkunft ist, auch wenn er aus Kanada stammt und geboren, aufgewachsen ist, spricht er die Sprache und dann hat er auch diese traditionelle Tracht an. Der Charakter, der dort einfach sehr beliebt ist. Diesen Gedankengang habe ich total vergessen gehabt, leider bei der Preview. Ich glaube, du hast es leider auch nicht erwähnt.
Ich habe es auch
nicht
gedacht.
Das hätten wir vielleicht wirklich bedenken sollen, weil wir haben eigentlich gedacht, ja gut, der Turn gerade ist gerade so beim Heel, auf dem Weg zum Heel-Turn. Und so habe ich auch das Match betrachtet. Als der rauskam, habe ich mir gedacht, ach ja klar, Sammy, der ist ja total beliebt bei diesem Markt. Das habe ich mir ja nicht gedacht, ja. Trotzdem habe ich dabei noch nicht gedacht, dass das Ergebnis, was wir dann bekommen haben, ja. Ich glaube, die Reaktion, erstmal war die Crowd wieder oder war da.
Ja.
War erstmal da. Big Fight Feeling fand ich auch. Gunther, tolle Reaktion, wie immer, finde ich, wenn immer wieder rauskommt. Er lächelt ja auch, wenn er die Buhrufe bekommt. Ich finde, das ist ein sympathischer Heel. Nicht der coole Heel, sondern schon der eklige Heel. Ja, ist er so.
Ja.
Und bei Cody ist klar, er ist der Franchise-Player, er ist die Nummer One. Ich finde, er hat immer diese Aura. Cody ist so dieses, was die WWE eigentlich ausmacht. Der große Babyface-Champion.
Ja, und das war ein tolles Match, muss ich hier ganz vorweg schon mal sagen. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch die Psychologie, die wir hier gehabt haben, na, zu Beginn, wo dann Sami Zayn erstmal rausgeschickt wird, dann wieder zurückkommt und dann schickt er eben Gunther raus. Dann haben wir Cody gegen Sammy, ne, die ehemals besten Kumpels hier gegeneinander, die sich dann miteinander anlegen. Und dann eben einen Gunther. Ich finde, also generell Gunther und Cody, die das auch sehr gut dargestellt haben, welche Rolle Sami Zayn hier eigentlich in dem Match spielt. Nämlich gerade zu Beginn hast du eigentlich das Gefühl, dass Sami Zayn, der wird nicht so richtig ernst genommen. Der wird dann mal, der kriegt dann mal seine Chops und dann ist er dann schon wieder raus. Aber es hat sich dann fast so angefühlt, als ob ein Gunther oder auch ein Cody eher sagen würde, ja, wir wollen eigentlich eher gegeneinander wresteln und ein Sami Zayn, der ist hier wirklich dieser Moskito, wie Cody ihn ja auch bezeichnet hatte. Der stört halt hier irgendwo und den wollen wir irgendwo loswerden. Ja, genau.
Der passt doch gar nicht, der hat ja auch nichts. Das ist ja auch ein Teil der Meinung der Fans gewesen, dass er jetzt im Main Event ist, schon eine große Überraschung. Wenn wir jetzt den Saudi-Faktor nicht immer bedacht hätten, leider. Weil er hat gerade den Titel verloren, den US-Titel. Unspektakulär. Und war ja eigentlich dieser whiny Guy. Ja, er fühlt sich missverstanden. Und da die zwei anderen, Gunther kommt von Cena, AJ etc. und wäre ja eigentlich auch Champion beim Clash of Italy geworden. Ja, er wurde betrogen. Nach der Storytelling. Und über Cody brauchen wir nicht reden. Und das fand ich eigentlich eine gute Storytelling am Anfang. Ich sag dir immer noch, ich will jetzt nicht zum Finish kommen, aber ich war am Finish total überrascht. Aber lass uns mal das Match Step by Step auseinander durchgehen.
Ja, also generell, so Three-Way ist immer schwierig aufzudröseln, ne, wenn man das so besprechen möchte. Aber wie gesagt, so ein paar Dinge muss man hier besprechen. Also gerade auch, dass wir hier so ein paar ungewöhnliche Sequenzen gehabt haben, ne, wo wir dann, also eine Cody-Sequenz, die wir relativ früh gehabt haben, mit dem Cody-Cutter, Power-Slam, Side-Effekt, dann eben auch im Nachgang, wir hatten einen Cody-Cutter gegen beide dann im weiteren Verlauf, den Suicide-Dive von Cody raus, der auch dann so eine große Offense-Phase gehabt hat, zugleich ein Gunther, der dann auch immer wieder mit der Kraft zurückkommt und dann die Powerbomb einfach mal durchzieht und dann eben versucht, hier einen Cody zu pinnen und das Sami Zayn, der zurückkommt, selber seinen Trademark, seinen Blue Thunder Bomb zeigen will. Dann geht's irgendwo nach draußen und dann hatten wir schon so den ersten What-the-fuck-Moment, hatten wir schon so im ersten Drittel des Matches, wo dann ja der erste Crossroads kam gegen Gunther und Sami Zayn dann hier den Referee rausgezogen hat. Ich finde, man hat das sehr schön gemacht, hier einen Sami Zayn immer wieder reinzubringen und zugleich hatte ich die ganze Zeit in meinem Bauchgefühl so, ja, okay, der wird das jetzt immer wieder unterbrechen, aber ich habe Sami Zayn nie so als die ernsthafte Bedrohung wahrgenommen im Verlauf des Matches. Wie ging es dir? War es bei dir genauso?
Ja, bei mir ging es 100% ähnlich. Also ich war so sicher, dass Cody den Titel verteidigt. Klar, bei Triple Threat ist ja immer so, einer wird ja immer rausgenommen und dann geht das so die zwei und dann kommt der eine wieder, dann wird wieder der andere rausgenommen, weiß ich meine.
Ja, ja.
Das ist immer die Storytelling. Und da gab es natürlich tolle Moves. Es gab, du hattest ja schon, hattest du den Sunset-Flip schon erwähnt?
Nee, hatte ich noch nicht. Ich glaube, der kam noch ein bisschen später, ja.
Ja, aber das war ein toller Konter. Aber trotzdem, ich war bis zum Pinfall, ich war leicht schockiert, also nicht schockiert, aber sehr überrascht einfach. Für mich lief das ein grundsolides Matchup, mit tollen Sequenzen im Match. Man merkt, alle drei sind tolle Worker. Aber der Pinfall, und darüber müssen wir eigentlich dann reden, das war schon der Schocker.
Wir hatten noch ein bisschen mehr dazwischen, was ich noch ansprechen möchte. Also wir hatten ja auch diese Powerbomb-Phase vom Gunther, der erstmal den einen gekontert hat, dann den einen auf den anderen gepowerbombt hat. Das haben wir dann ja noch gesehen. Danach gab es ja diese Sunset-Bomb, die du angesprochen hast. Und dann ging es ja auch noch raus, das dürfen wir auch nicht vergessen.
Piledriver.
Genau, ja, der Piledriver-Ansatz von einem Sami Zayn und dann auch der große Backdrop von Cody Rhodes, der ihn dann ja durch das andere Kommentatorenpult befördert hat. Und dann Gunther und Cody, wo Gunther Cody auf das andere Kommentatorenpult powerbomben will und der Tisch erst stehen bleibt, also das Pult erst stehen bleibt beim ersten Versuch und dann sagen sie, ach komm, noch eine Runde. Ne? Und dann beim zweiten Mal geht es dann endgültig durch. Und diese Sturmphase, die wir hier von Gunther gehabt haben, die fand ich richtig cool. Auch dass dann Gunther, das ist ja das Spannende an seinen Matches immer wieder, ne? Dass du dann sehr oft so die plätschern sehr oft so mit dieser Härte vor sich hin. Und dann irgendwann gibt er halt Gas und packt dann eben die Powerbombs aus und du hast auf einmal dieses Gefühl der Notwendigkeit, der Dringlichkeit bei den Aktionen eines Gunthers. Das haben wir dann eben hier auch gehabt, wo er dann Cody nach der zweiten Powerbomb ganz schnell zurück in den Ring und dann den Sleeper und Cody erst noch kämpft und dann, wir wissen, ey, das Match ist erst dann vorbei, wenn der Arm fällt. Egal, ob der andere da schon tot ist oder nicht, solange der Arm oben ist, ist es okay. Und dann kommt ja Sammy im letzten Moment und hält den Arm von Cody dann noch hoch, während der schon ausfadet und quasi bewusstlos wird und dadurch geht das Match hier eben weiter. Mochte ich. So.
Ich fand alles toll. Ich fand die Powerbomb ganz krass gegen Cody und dann auch der Sleepout. Eigentlich, ne, dann rettet, wird er noch gerettet, aber es war schon eine tolle Sequenz einfach.
Ja, ja.
Tolle da Sequenz von eins. Ja?
Da war richtig Zug drin, dann einfach in dem Match. Und das hat dann auch am Ende nochmal dafür gesorgt, dass Sammy dann hier nochmal in die Oberhand gekommen ist. Dann gab es den Exploder in die Ringecke. Dann gab es noch den Helluva-Kick gegen Gunther, der da aber auskickt in letzter Sekunde. Dann machen wir diesen super Cody-Cutter. Wir hatten auch diesen doppelten Crossroads dann im weiteren Verlauf noch, der total irre aussah irgendwo. Also ganz merkwürdig. Und dann will ja Cody nochmal gegen Sammy hier, und da sind wir dann wirklich in der Schlussphase, dann ja diesen Crossroads zeigen. Und der wiggelt sich da irgendwie mit dem Konter raus und schafft hier den Einroller. Und dann haben wir 1, 2, 3. Ja, ein Roll-Up, genau. Und dann haben wir hier einen neuen Champion. Und wie ging dir das da in dieser Sequenz?
Also ich dachte, der Crossroads kommt und dann kommt der Pinfall, ja? 1, 2, 3. Und als dann der Roll-Up kam, der Pinfall, die Musik, ich war schon so, okay, ich habe erstmal so das Geschehen. Unglaubliche Reaktion. Jubel. Für mich sehr überraschend. Ich habe damit nicht gerechnet. Null. Und es war dann auch emotional, muss man sagen. Ich fand die Finish-Sequenz auch sehr gelungen, weil ich fand den The Finish of Nowhere, also ich habe das nicht kommen sehen, abgesehen jetzt vom Ergebnis. Und als dann Sami Zayn nach 10 Jahren, jetzt, das war ja dann, wurde da noch gesagt, 10 Jahre in the making, undisputed WWE Champion wurde, war das für mich schon etwas, wo ich sage, das war für die Crowd sehr groß. Für mich kam es vom Nowhere. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Hast du das gesehen mit dem Build-up, mit dem Pinfall? Wie hast du es auch empfunden? Das würde mich mal wirklich bei dir interessieren. Ich war einfach unglaublich überrascht.
Ja, also es war sein 10. Anlauf und es ist sein 11. Jahr gewesen, was er hier Main Roster gewesen ist. Er hat 2015 sein Main Roster Debüt gegeben. Es war sein 10. Championship Match. Erstmal, also ich war halt auch, also mich freut das für ihn. Also ich, Sami Zayn ist einer, dessen Karriere verfolge ich schon seit Urzeiten hier. Den habe ich zigmal hier in Deutschland gesehen, noch unter der Maske. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass der einer von denen sein könnte, die vielleicht nie den großen Belt holen könnten, egal wie groß seine Leistung ist. Weil wenn Sami Zayn eins eigentlich immer geschafft hat, war, dass du hast immer Emotionen mit ihm verbunden. Der war auch mal nervig, muss man auch dazu sagen. Aber Sami Zayn hat eine ganz besondere Connection zu den Fans und schafft es dadurch halt, Emotionen zu erzeugen. Und selbst wir haben das ja auch schon in Matches gegen Gunther gesehen bei WrestleMania. Selbst wenn du ganz kurz ein Build-up hast, kann Sami Zayn so verkaufen, dass du dabei bist. Und Sami Zayn war für mich immer besonders, nicht nur, weil wir beide einen langen roten Bart haben, mit inzwischen ein paar grauen Haaren drin und rote Haare haben. Ich sage ja immer, Sami Zayn ist mein Spirit Animal auf eine gewisse Art und Weise. Nein, aber Sami Zayn hat mir unheimlich viele tolle Momente beschert, sehr viele Gänsehautmomente. Ich weiß, dass ich nach dem WrestleMania 32 Trip war sein Theme, was rauf und runter bei mir in der Playlist gelaufen ist. Und ich gönne ihm das wie keinem anderen, dass er hier noch den Championship Belt sich geholt hat. Und war ein riesengroßer Upset. Und das ist auch genau das, was sehr gut zu ihm als Charakter passt. Hätte ich nie mit gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Habe ich eine ganz andere Planung hier auf meinem Papier gehabt. Aber ich kann damit total gut leben. Also wenn das hier ein Fehler in meinem Tippspiel ist, dann ist das für mich okay. So in dem Sinne, weißt du?
Ja, leider. Bis dahin lief es ja bei mir im Tippspiel eigentlich ganz gut, bis auf Liv Morgan. Und das war natürlich, damit konnte man ja natürlich nicht rechnen. Im Endeffekt, ich denke, ich schließe mich deinen Worten an. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe es ja so ein bisschen online jetzt auch beobachtet, also er ist ja in dem Markt sehr groß. Ja, und das darf man nicht verkennen. Also es ist schon, man kann ihn schon als den Champion dort präsentieren. Und er hat, ich mag das nicht, dieses deserved, und er hat hart gearbeitet dafür. Ich glaube, alle arbeiten hart im Endeffekt. Aber ich glaube, man kann schon in ihn investieren, diesen nächsten Schritt jetzt zu gehen, diesen Versuch, ihn als Champion mal zu testen, wie er funktioniert. Weil er ist bei der Crowd seit 10 Jahren dabei. Er ist viel länger schon Pro-Wrestler. Die Matches sind eigentlich immer grundsolide. Ich finde seine Promo-Skills ein bisschen underrated. Und auch sein Charakter, finde ich, hat immer wieder interessante Wendungen gehabt. Jemand, der so lange TV-Charakter hat, hat eigentlich oft Probleme. Aber ich finde, das ist bei ihm eigentlich immer noch, es war jetzt wieder interessant, ihn zu verfolgen. Ja, und er war wieder whiny. Und das wurde früher genauso gemacht. Früher gab es Wrestler, die waren in bestimmten Märkten, das war vielleicht dann USA, East Coast-Markt, ja, wo sie populärer waren als in der anderen Küste. Da hat man denen auch den Run geschenkt. Man sollte hier das ruhig mal testen, wie lange das gehen wird, wie weit das gehen wird. Und ich finde, da kann man wenig falsch machen. Ja, wenn er den Titel wieder abgibt, dann kann man sagen, okay, hat nicht funktioniert. Und wenn es funktioniert, hat man einen neuen Star, den man eventuell in der Region, aber auch in Kanada, darf man nicht unterschätzen, und anderen Markets, auch in UK etc., ihn groß vermarkten kann. Ich bin gespannt, ob sie diese Heel-Face-Reaktion jetzt so beibehalten werden, ob er schon in den USA jetzt heelischer wird oder so als Mittelding bleibt, weil eigentlich würde das passen, ja. Und es war ein großer Moment, würde ich sagen, ja. Also das darf man nicht verkennen. Sami Zayn ist jemand, der schon, es gibt schon eine klare Anhängerschaft von ihm, die sehr loyal ist bei ihm. Und er ist ja auch jemand, ich finde, der immer eigentlich abgeliefert hat. Und dieser Charakter war jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, ihm diese Möglichkeit zu geben.
Ja, deswegen da, ich kann da nichts Negatives zu sagen, weil ich einen Sami Zayn einfach sehr, sehr mag. Sowohl von seiner Art und Weise, wie er wrestelt, als auch die Art und Weise, wie er eben Geschichten verkauft und erzählt und eben auch seinen Charakter darstellt. Also mich freut das unglaublich und wie gesagt, damit kann ich sehr, sehr gut leben. Ich glaube jetzt nicht, dass wir einen langen Title Run von ihm bekommen werden. Dafür ist er einfach auch nicht der Charakter. Ich würde sogar mal so weit gehen, ich kann, also WrestleMania wäre natürlich logisch, aber dann, also dass du ihn bis WrestleMania quasi da mitziehst, aber das würde ja bedeuten, dass er vielleicht bei WrestleMania verlieren würde oder dann eben sogar dann noch verteidigen müsste. Und ich finde, dass ein Sami Zayn in der Rolle, die er gerade hat, nicht der dominante Champ sein darf, sondern den kannst du so vielleicht so ein bisschen, also jetzt ganz, ganz, ganz weit weg, aber so ein bisschen vergleichbar wie mit Darby Allin, weißt du, der hatte halt so seine Titelverteidigung, seine vielleicht 2, 3, 4 Monate maximal und dann ist halt vorbei. Darby Allin war kürzer Champion an der Stelle, aber so in der Richtung. Und nein, ich finde das toll, ich fand es eine große Überraschung und das wird das Match sein, über das wir noch, wie du schon eingangs erwähnt hast, lange sprechen. Dieser Moment, Sami Zayn wird hier zum ersten Mal WWE-Champion, war groß. Denn Gunther hat sich übrigens nach dem Match dann Backstage noch mit Nick Aldis angelegt.
Ja.
Ist natürlich auch ganz spannend. Also da wird es auch wirklich handgreiflich. Und wir wissen, dass Nick Aldis natürlich auch A, noch gar nicht so alt ist. Der sieht zwar unglaublich alt aus, aber der ist auch keine 40. Und der natürlich auch ein sehr, sehr guter Wrestler gewesen ist.
Ehemaliger TNA-Champion.
Genau.
Letzte Match gegen AJ Styles. Haben wir in unserer Folge AJ Styles erwähnt. Karriere-Podcast, können wir nochmal erwähnen.
Genau, als Magnus damals noch. Ja. Wenn man sich daran erinnert. Und der ist gerade mal 39. Der wird jetzt dieses Jahr wird er 40. Vielleicht zieht man Gunther jetzt auch aus diesem Ding raus. Also Nick Aldis hat ja mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt in der jüngeren Vergangenheit, aber war jetzt auch so lange als Autoritätsperson da verankert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der nochmal sagt, nee, also gegen Gunther hätte ich schon nochmal Bock, eine Runde zu catchen. Weißt du?
Es wäre sehr interessant. Von den zwei Europäern. Das wäre ein sehr interessanter Stil auch, den sie vielleicht abliefern würden, auch etwas anders.
Old School, das ist auch ein
genau.
Nick Aldis, war eher jemand, der sehr erdig und sehr langsam gewrestelt hat, sehr psychologisch eher.
Und das könnte eine ganz interessante Paarung werden, ja.
Gunther auch retiren, mal so reingeschmissen, weißt du?
Man muss sagen, dieses Career-Killer-Gimmick ist so ein bisschen, eigentlich hätte er jetzt in den letzten 6 Monaten mal vielleicht jemand auch mal wieder in die Rente schicken müssen oder hätte einfach mal ein paar Leute mal attackieren müssen. Ja, das fehlt ja so ein bisschen, finde ich, bei diesem Career. Das ist ja schon, der Parkplatz-Rumble war im Januar. Das ist ja schon ein bisschen länger jetzt her. Aber kann man alles machen. Ich finde, das funktioniert auch. Und er kann ja zu Recht auch sagen, er wurde betrogen.
Ja.
Das ist alles in Ordnung. Zumindest. Ja, so ein bisschen, ne? Halt nach Storytelling-Logik. Und Cody gegen Sammy beim SummerSlam könnte auch ein sehr interessanter Rückkampf werden.
Ja, das sehe ich tatsächlich auch aktuell als mögliches Match an. Und da müssen wir trotzdem jetzt hier zu unserer Abschlussbewertung kommen von WWE Night of Champions, Saladin. Wir brauchen wie immer eine Bananenwertung von 1 bis 8 und eben, ja, ein kurzes Fazit.
Also ich würde eine 3 geben. Ich muss sagen, die Crowd war schon sehr, sehr schwach. Es gab 2 starke Kämpfe, aber ansonsten oder 2,5 starke, sage ich jetzt mal, über Femi gegen Jey Uso war jetzt auch nicht so schwach. Aber rundum, wenn jetzt der Main Event nicht so da gewesen wäre, ich weiß nicht, ob wir uns da überhaupt an diesen PLD noch erinnert hätten. Dafür war die Crowd einfach auch bei der Hälfte der Matches einfach tot.
Ja.
Also wie du siehst.
Ich sehe es so ähnlich. Ich überlege die ganze Zeit, also ich würde ein bisschen höher gehen. Ich würde, glaube ich, auf eine 3,5 bis 4 gehen. Ja, Main-Event-Match fand ich stark. Das hat neben dem Cage-Match die meiste Zeit ausgemacht. Aber du hattest natürlich auch wirklich Matches dabei, über die du nicht mehr sprechen wirst. Ne? Also Tiffany Stratton gegen Jade Cargill und auch Trick Williams gegen Lil Yachty sind 2 Matches, die hättest du auch bei SmackDown stattfinden lassen sollen.
Auch hier war es geil.
Was meinst du, dass man das hätte bei SmackDown stattfinden lassen sollen?
Nee, das ist auch sehr schwach war einfach insgesamt von der Crowd her.
Ja, von der Crowd her, ja, ja, vom, aber nicht vom In-Ring-Geschehen, so meine ich das. Die gesamte Veranstaltung hat halt massiv unter dieser Crowd gelitten, die halt wirklich nicht dabei gewesen sind. Sei es jetzt daran, ob die jetzt das nicht gekannt haben oder dass einfach WWE gerade nicht so heiß ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber es hat halt eben nicht funktioniert. Ich geb dem hier eine 3,5, aber ich bin auch ehrlich, es war schon wieder so eine Durchschnittsshow von WWE. So ein bisschen unterer Durchschnitt dann auch, eben weil da auch schwächere Matches dabei gewesen sind. Aber eben mit dem großen Ausrufezeichen im Main-Event und dann eben neuem King und neuer Queen, die dann wiederum ja den Weg Richtung SummerSlam hier ebnen. Und da bin ich auch mal gespannt drauf, was uns da erwartet. Und damit sind wir aber an der Stelle auch, glaube ich, durch hier, lieber Saladin, oder? Willst du noch was sagen?
Absolut. Ich glaube, nee, du hast alles gesagt. Schaut euch diesen PLD an. Ich glaube, es lohnt sich, gerade weil der Main Event ist. Und schaut ihn angespoilert an, wenn es geht. Ja, und wenn ihr es gespoilert habt, ich glaube, wir werden dann immer wieder diesen Main Event, vor allem dieser Moment wird in die Geschichte eingehen.
Ja, deswegen, das war der große Knall aus Saudi-Arabien sozusagen hier, der Titelgewinn von Sami Zayn. Das ist das, was wir von Night of Champions mitnehmen werden. Nächste Woche geht es dann hier weiter mit der Review zu AEW und CMLL und Stardom und New Japan Forbidden Door mit dem Markus und dem David hier am Mikrofon. Da könnt ihr euch dann darauf freuen. Wenn ihr mehr von uns haben möchtet, gerne bei den Supporter-Kanälen vorbeischauen und uns da unterstützen. Und ich sage an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Alles Gute.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.